MDR Kultur. Glaubenssachen.
Wer einmal lügt, wie weit man auf dem Weg der Wahrheit mit kurzen Beinen kommt. Eine Sendung von Robert Schurz.
Diese Lügengeschichte aus der Bibel ist bekannt. Kurz nach der Gefangennahme Jesu folgt Petrus den Schergen und setzt sich in den Hof des Hohepriesters. Dort wird er von anderen Anwesenden aber erkannt und dreimal darauf angesprochen, dass er doch zu den Begleitern Jesu gehöre. Petrus streitet das dreimal ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Eine Notlüge aus Angst also, denn Petrus wollte sich selber schützen. Was hätte es denn geholfen, so kann man fragen, wenn er die Wahrheit gesagt hätte. Er wäre bloß ebenfalls in Gefangenschaft geraten und hätte überhaupt nicht mehr helfen und so vielleicht später auch nicht der Fels sein können, auf dem Jesus seine Gemeinde errichtet sehen sollte. Es gab also für die Lüge gute Gründe. So weit, so gut und durchaus nachvollziehbar. Bedeutsam aber ist, dass Jesus das Verhalten seines Jüngers vorhersagen konnte. Petrus hatte nämlich großspurig getönt, dass er jederzeit bereit sei, mit Jesus ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aber Petrus verkannte, im Gegensatz zu Jesus, anscheinend seine eigene Schwäche, die im Reflex liegt, sich selber zu schützen. Seine späteren Tränen sind wohl ein sichtbarer Ausdruck dieser eigenen Schwäche. Der Selbstschutz ist biologisch verankert und zum Selbstschutz gehört mitunter auch die Täuschung und im weiteren Sinne die Lüge. Selbst das Chamäleon lügt in gewisser Weise, wenn es seinen Fressfeinden vormacht, es sei gar nicht da. Der Mensch kann zum Zwecke der Täuschung und des Selbstschutzes die Sprache benutzen. Und damit beginnt die eigentliche, die menschliche Lüge. Jeder hat sich ja schon einmal gelogen. Das Erlernen des Lügens gehört zum Spracherwerb. Das Kind bemerkt etwa im Alter von 3 bis 4 Jahren, dass Begriffe ausgetauscht werden können. Es sagt zur Mama dann eben Papa und hat meist große Freude daran. Es lernt, dass Begriff und Objekt nicht das Gleiche sind, sondern dass in der Sprache die Möglichkeit liegt, die Realität zu gestalten und zu manipulieren. Umgekehrt gilt es als unnormal, wenn diese Fähigkeit nicht erworben wird. Später lernt das Kind gezielter zu lügen und entspricht damit in bestimmten Fällen durchaus sozialen Erwartungen. Etwa wenn der kleine Bruder sein erstes Strichmännchen gezeichnet hat und dieses stolz der Familie präsentiert, wird die ältere Schwester dazu erzogen, das Bild schön zu nennen, obwohl sie findet, dass es ein hässliches Gekritzel ist. Kindermund tut zwar Wahrheit kund, aber eben nicht immer. Als Erwachsener ist es für uns fast schon selbstverständlich, dann zu lügen, wenn es der sozialen Beziehung dienlich ist. Denn Wahrheit kann durchaus brüskieren. Bei der Lüge geht es nämlich nicht nur um Selbstschutz, sondern auch um den Schutz des anderen. Vor allem Ärzte stehen oft vor einer besonderen Herausforderung. Da wird im Labor eine tödliche Krankheit diagnostiziert und der Patient, der in der nächsten Sprechstunde nach den Ergebnissen fragt, will wissen, woran er ist. Der Arzt kann dann zwar für den individuellen Fall nicht immer eine exakte Vorhersage treffen, aber er kann wahrscheinliche Verläufe benennen. Der Patient hat ja ein Recht darauf, über seinen Gesundheitszustand aufgeklärt zu werden. Für den Arzt geht es bei dem Thema Aufklärungspflicht auch nicht um das Ob, sondern vielmehr um das Wie. Denn Mediziner wissen grundsätzlich darum, dass Statistiken und Studienergebnisse mit Blick auf den individuellen Verlauf einer Krankheit noch keine absolute Wahrheit darstellen. Und wenn am Ende eines Aufklärungsgesprächs nur Hoffnungslosigkeit oder pure Angst bleibt, ist dem Patienten mutmaßlich auch nicht geholfen. Es geht also nicht um das Verschweigen, sondern darum, eine Balance zu finden zwischen einer realistischen Einschätzung und dem Aufzeigen einer Perspektive, die dem Patienten am besten hilft. Der berühmte Schriftsteller Max Frisch hat das mit Blick auf die Wahrheit in seinem Tagebuch einmal so ausgedrückt.
Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen.
Nun aber zurück zur Lüge, bei der man wohl drei Arten voneinander unterscheiden kann. Zum einen gibt es die Lüge, die dem Selbstschutz dient. Hier wäre der Verrat oder die Verleugnung des Petrus einzuordnen. Eine zweite Art der Lüge ist die zum persönlichen Vorteil. In dieser Form wird die Lüge oft als Manipulationsinstrument benutzt. Indem ich lüge, schaffe ich in gewisser Weise ein Machtgefälle, das mir nützen kann. Diese, wenn man so will, böse Lüge wird in den meisten Kulturen verfemt und kann im religiösen Kontext allemal als Sünde ausgewiesen werden. Und dann gibt es noch die dritte Art, die in der Beurteilung wohl die meisten Probleme aufwirft. Die Lüge, die den anderen schützt, also die gute Lüge. Das Problem wäre somit verschoben auf die Frage, welche Lügen gerechtfertigt sind und welche nicht. Diese Problemstellung taucht schon früh in der Bibelgeschichte auf. Die Kasseler Theologieprofessorin für Bibelkunde Alexa Wilke schreibt in einem Artikel über die Lüge:
Unbedingte Verpflichtung zur Ehrlichkeit kann entsprechend kaum als höchster Wert beschrieben werden. Vielmehr wird die Lüge da verurteilt, wo sie das Verhältnis zu Gott und anderen belastet. Wo sie hingegen dem reinen Gottesglauben oder der Gemeinschaft dient, ist sie legitimes Mittel zum Zweck. In diesem Sinne ist das Fazit, nicht Lüge ist gemeinschaftswidrig, sondern Lüge wird dort geahndet, wo sie gemeinschaftswidrige Ziele verfolgt und das Miteinander von Menschen untereinander oder Mensch und Gott zerstört.
Das ist einerseits durchaus nachvollziehbar und entspricht alltäglichen Erfahrungen. Andererseits können solche Lügen immer wieder zu Konflikten führen. So wäre zum Beispiel zu fragen, wer denn eigentlich definiert, was Gemeinschaft ist? Gibt es nur eine oder vielleicht mehrere Gemeinschaften? Und wäre eine Lüge auch dann legitim, wenn diese zwar der Einheit einer Gemeinschaft dient, aber deren Zusammenhalt eben auf Kosten einer anderen Gemeinschaft geht? Manchmal heiligt der Zweck auch sehr egoistische Motive, die dann aber als der Gemeinschaft dienend verbrämt werden. Und doch gibt es, wie gesagt, Lügen, die eine Beziehung durchaus stützen können. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, die mit einem Mann eng befreundet ist. Die beiden können über alles reden, sind meist einer Meinung, haben ähnliche Interessen, den gleichen Humor und fühlen sich generell seelenverwandt. Nun sehnt sich dieser Freund auch nach einer intimen, körperlichen Beziehung. Aber die junge Frau möchte das nicht. Er ist ihr zu dick, die Haut durch Akne entstellt und auch seinen Geruch mag sie nicht. Andererseits weiß sie, dass dieser Freund genau unter diesen Faktoren leidet. So sehr, dass er sogar suizidale Gedanken entwickelt. Etwa mit der Vorstellung, dass er nie eine glückliche Beziehung führen könne und so das Leben für ihn keinen Sinn mache. Nun zur Rede gestellt, warum sie eine intime Beziehung ablehne, erfindet diese junge Frau also eine Ausrede und behauptet, sie sei nur an Frauen interessiert. Eine Lüge mithin, aber eine Lüge, die ihren Freund schützt und auch die Beziehung nicht belastet. Nun hat sie aber auch ein schlechtes Gewissen. Denn wenn die Wahrheit herauskommt, ist das Vertrauensverhältnis der beiden nachhaltig gestört. Die Frau gefährdet und stabilisiert gleichzeitig mit dieser Lüge die Freundschaft, an der ihr viel liegt. Wenn sie aber die Wahrheit sagen würde, würde sie bei dem Mann eventuell wieder suizidale Fantasien auslösen, zumindest aber eine emotionale Krise bewirken. Dieser innere Konflikt führt letztlich die Frau in eine psychotherapeutische Behandlung, denn sie hat, egal welchen Weg sie wählt, immer mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Aber ist das nicht absurd, wenn die Wahrheit ein schlechtes Gewissen erzeugt? Vielleicht hat es derjenige leichter, der sich an strikte Prinzipien hält und von vornherein weiß, welchen Weg er wählen muss. Wenn jemand sich zur unbedingten Wahrheitstreue bekennt, so wird ihm zumindest der Entscheidungskonflikt erspart und vielleicht auch der Gewissenskonflikt. Gründe für eine absolute Wahrheitspflicht gibt es gute und viele, denn wer mag entscheiden, welche Lügen nun gute Lügen sind und welche nicht? Einen neueren Versuch, das Problem der Lüge jenseits von Moral zu behandeln, hat der Duisburger Philosophieprofessor Oliver Hallig unternommen. In seinem Buch »Angemessene Lügen« schreibt er:
Wenn wir lügen, definieren wir eine Beziehung. Genauer, wir definieren eine Beziehung als eine Beziehung der Gegnerschaft. Das ist manchmal angemessen, manchmal auch nicht. Es ist angemessen, wenn diese Beziehung tatsächlich eine Beziehung der Gegnerschaft ist, und nicht angemessen, wenn dies nicht der Fall ist.
Nach Hallig ist also eine Lüge dann legitim, wenn tatsächlich eine Gegnerschaft besteht. Allerdings ist durch diese Sicht das moralische Problem nicht beseitigt, denn es stellt sich sofort die Frage, wann es legitim ist, eine soziale Beziehung als Gegnerschaft zu begreifen oder zu definieren. Die Gegnerschaft wird, so Hallig, unmittelbar in der Lüge selber erzeugt.
Lüge definiert eine Beziehung als Gegnerschaft. Indem ich lüge, setze ich mich zum anderen in der Weise in Beziehung, dass ich versuche, dem Belogenen die Erreichung dessen, was er will, unmöglich zu machen.
Das tiefere Problem jedoch liegt woanders, nämlich im Absolutheitsanspruch der Wahrheit. Wahrheit kennt keine Ausnahme. Und wenn Lügen, egal welcher Art, in irgendeiner Weise legitim sind, dann wird auch dieser Absolutheitsanspruch in Frage gestellt, und in einem nächsten Schritt droht damit die Vernichtung der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Die Gegnerschaft wäre der Normalfall. Wenn keiner dem anderen mehr glauben und vertrauen kann, wie ist dann soziales Leben überhaupt möglich? Hier nun setzt jene kulturgeschichtliche Tradition ein, die den Absolutheitsanspruch der Wahrheit ohne Ausnahme betont.
Leget von euch ab den alten Menschen, erneuert euch im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind.
So schreibt es Paulus an die Epheser. Er gibt in seinem Brief der christlichen Gemeinde der Stadt Ephesus Anweisungen zum richtigen und gottgefälligen Leben. Interessant dabei ist, dass die Aufforderung zur absoluten Wahrheit an erste Stelle gesetzt wird, vor allen anderen moralischen und sonstigen Geboten. Ebenfalls interessant ist die Begründung mit dem Verweis auf die Gemeinschaft. Weil wir untereinander Glieder sind, also zu einem sozialen Korpus gehören, darf die Lüge nicht sein. Das Unterlassen jeder Lüge scheint bei Paulus also fundamental zu sein. Die entscheidende Grundlage für alles Weitere. Hier werden keine Ausnahmen zugelassen. Allerdings wird auch das Problem der Notlüge nicht thematisiert. Eine radikale Position in dieser Frage nimmt der berühmte Kirchenlehrer Augustinus ein. Er lehnt prinzipiell jede Lüge ab, auch wenn damit ein guter Zweck verfolgt wird.
Da man also durch Lügen das ewige Leben verliert, darf man niemals um des zeitlichen Lebens einer Person willen lügen.
In seiner Schrift Demendatio geht Augustinus explizit auf Notlügen und Lügen mit guter Absicht ein. Und immer wieder kommt er zu dem Schluss, dass eine Lüge niemals durch ihr Ergebnis gerechtfertigt wird. Nun, auch Augustinus wusste im 5. Jahrhundert sehr wohl, dass man das Lügen nicht einfach verbieten kann. Aber er wollte eben von der Forderung nach absoluter Wahrheitspflicht nicht abrücken. Seine Begründung lautet: Da Gott die Wahrheit ist, ist jede Lüge auch gegen Gott und die göttliche Ordnung gerichtet. Diese Sicht erspart einem auch die moralische Bewertung einer konkreten, einzelnen Lüge, denn es ist von vornherein klar, jede Lüge ist Sünde. Und noch ein Aspekt ist zu beachten. Die Wahrheit ist unendlich, während die Lüge vorläufig ist. Mit der Lüge kann man nur so lange leben, bis sie aufgedeckt, als Lüge kenntlich wird. Die Lüge gehört zur Sphäre des endlichen Menschen, während die Unendlichkeit der Wahrheit auf das Göttliche verweist. Man muss aber, um ein absolutes Lügenverbot zu vertreten, nicht unbedingt theologisch argumentieren. Der berühmte deutsche Philosoph Immanuel Kant nimmt in seiner Schrift »Über das vermeintliche Recht, aus Menschenliebe zu lügen« folgende theoretische Situation zum Ausgangspunkt. »Ein Mörder verfolgt meinen Freund, der sich bei mir im Haus versteckt. Nun fragt mich dieser Mörder, ob sich eben dieser Freund in meinem Haus befinde. Natürlich würde fast jeder Mensch in diesem Fall lügen, aber Immanuel Kant streitet ein Recht hierzu ab. Denn jedes Recht ist auf allgemeingültige Grundsätze aufgebaut. Wenn es bei der Forderung nach der Wahrheit Ausnahmen geben würde, so würde auch das gegenseitige Vertrauen in Frage gestellt. Ohne gegenseitiges Vertrauen aber ist eine zivilisierte Gemeinschaft schlechterdings nicht denkbar. Wer also lügt, egal aus welchem Grund, schadet auf jeden Fall dieser Gemeinschaft oder, wie Kant es sagt, der Allgemeinheit. Bei diesem Denkmodell gilt es freilich zu beachten, dass Kant radikal universal argumentiert, also idealtypisch mit Blick auf die eine große und zivilisierte Menschheitsfamilie, vermutlich darum wissend, dass es diese unterschiedslose Welt gar nicht geben kann. Kants theoretische Argumentation, dass eine Lüge immer der Allgemeinheit schade oder das gegenseitige Vertrauen in einer Gesellschaft in Frage stelle, gerät dann ins Wanken, wenn man zum Beispiel an eine mörderische Diktatur denkt, in der Menschen unter Umständen lügen müssen, um überhaupt überleben zu können. So gesehen wäre ein zivilisiertes Verhalten, das der Gewalt- und Willkürherrschaft entgegensteht, erst durch die Lüge möglich. Bleiben wir bei Kants sehr rigorosem Denkmodell, das auch schon zu seinen Lebzeiten scharfe Kritik erfuhr. Interessant ist Kants weitere Argumentation. Er sagt, wenn ich meinen Freund verrate, bin nicht ich es, der ihm Schaden zufügt, sondern die zufälligen Umstände, die ich weder geschaffen habe noch voraussehen kann. Konkret bedeutet das, der Mörder etwa glaubt mir, dass mein Freund nicht im Haus ist und zieht seiner Wege. Dieser Freund hat aber inzwischen, aus welchem Grund auch immer, mein Haus verlassen und trifft nun auf seinen Mörder. So hätte ich also genau den Schaden angerichtet, den ich durch die Lüge vermeiden wollte. Kant will damit zum Ausdruck bringen, ich weiß nie, welche Wirkung meine Lüge hat. Der Lügner muss demnach auch die moralische Verantwortung für die aus seiner Lüge resultierenden Folgen übernehmen. Damit wären wir wieder bei unserem Beispiel der Frau, die von einem Freund begehrt wird, die aber dessen Liebe nicht erwidern kann und will. Die Frau sagt dem Freund nicht die Wahrheit, weil sie ihn schonen will. Indem sie ihm verschweigt, dass sie ihn nicht begehrt und ihm stattdessen etwas vorlügt, könnte sie durch diese gut gemeinte Lüge trotzdem Schaden anrichten. Etwa indem sie diesem Freund die Möglichkeit nimmt, sich dem Problem seines Aussehens zu stellen und damit anders umzugehen. Entscheidend aber ist in der Kantschen Argumentation folgende Überlegung. Weil wir endliche Wesen sind und nicht alles wissen, dürfen wir nicht lügen. Nur ein allwissender Gott dürfte demnach zu einer guten Lüge greifen, denn er kann alle möglichen Folgen seiner Tat vorhersehen. Ein allwissender Gott aber, der sich selbst belügt und es nicht merkt, das wäre ein Widerspruch in sich. Lüge ist demnach nur im Kontext von Unwissenheit möglich, eben nur unter Menschen. Wenn jeder allwissend wäre, wäre jede Lüge sinnlos. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, so unterstreicht er genau diese spirituelle Dimension. Der Anspruch auf absolute Wahrheit, die Möglichkeit des Menschen, die Wahrheit zu sagen, weist auf das Göttliche und führt über die bloße biologische Existenz hinaus. Das ist nach christlicher Überzeugung der Weg, der zur Wahrheit und zum ewigen Leben führt. So gesehen dienen alle Formen der Lüge dem menschlichen Selbsterhalt auf Erden. Das spirituelle Momentum der Wahrheit liegt dort, wo dieser Selbsterhalt überschritten wird. In dem Moment also, in dem man auf den Selbstschutz, auf den persönlichen Vorteil verzichtet, ist man der Wahrheit auf der Spur.
Wer einmal lügt, wie weit man auf dem Weg der Wahrheit mit kurzen Beinen kommt. Sie hörten eine Sendung von Robert Schurz. Es sprachen Volker Harnisch und Sönke Peters. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am Karfreitag in den Glaubenssachen unter dem Kreuz. Maria Magdalena, eine Figur am Rand der Erlösung.
NDR Kultur.